Hi dear listeners,
you're listening to Radio Revolt,
a show in which migrants and asylum seekers deal with a very complex topic of migration.
We are people with international history who come together to gain empowerment throughout doing community radio.
This is 92.6 Radio Helsinki.
Dear listeners, we are back in the studio again.
Letizia Urso interviewte Herrn Auer in Zusammenhang mit der Frage, wie sich Krieg auf unsere Umwelt und den Klimawandel auswirkt. Dabei wurden verschiedenste bekannte und weniger bekannte Zusammenhänge offensichtlich. Krieg ist immer eine Tragödie, sowohl für Menschen, für die Umwelt und auch für die Tiere. Herr Auer erzählt spannende Fakten, wie dass der Wiederaufbau nach den Kriegen enorme Ressourcen und Energie verbraucht. Dabei entstehen sehr viele schädigte Emissionen. Herr Martin Auer, Jahrgang 1951, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit verschiedensten Themen, zum Beispiel mit der Umweltthematik. Er hat über 40 Kinderbücher geschrieben und war Schauspieler am Theater im Künstlerhaus. Er hat viele Preise wie den österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen. Martin Auer verfasst regelmäßig Artikel und Blog, zum Beispiel für Scientists for Future und den Standard.
Hallo.
Hallo, Herr Auer. Heute werden wir uns unterhalten, wie sich Krieg auf die Umwelt und den Klimawandel auswirkt. Und Sie haben ja verschiedenste Blogs und Artikel bereits verfasst, zum Beispiel für den Standard und Scientists for Future. Wie sind Sie denn zu dieser Thematik gekommen?
Naja, ich bin ja in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Ich bin 1951 geboren, nicht? Mhm. Das heißt, meine Eltern waren beide direkt vom Krieg betroffen. Also meine Mutter hat die Bombardierungen in Wien erlebt, die Rationierungen und so weiter. Mein Vater musste flüchten, weil er von einer jüdischen Familie abstammte. Also ich bin mit diesem Bewusstsein einfach aufgewachsen. Es war damals auch noch sichtbar, es gab noch Kriegsruinen damals, ja, als ich ein Kind war. Und natürlich, nachdem also meine Eltern so unmittelbar betroffen waren, hat mich das Thema nie losgelassen, nicht? Und ich war schon in den 60er Jahren in der in der Bewegung gegen Atombewaffnung tätig und dann später gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf. Nicht? Das heißt, ich habe schon sehr früh auch mich mit Umweltfragen beschäftigt. Ich habe dann auch an der Besetzung an der Aubesetzung der Hainburg teilgenommen. Das ist alles schon wieder Ancient History. Aber diese Zusammenhänge haben mich praktisch immer schon interessiert und besonders seit ich bei Scientists for Future mitarbeite.
Wie lange sind Sie denn schon bei Scientists for Future tätig?
Seit 2020.
Ah, okay. Und ja, das Militär verursacht ja auf jeden Fall sehr viele Emissionen. Welche Emissionen verursacht das Militär hauptsächlich?
Naja, CO2-Emissionen, zum Teil natürlich auch Methan. Landwirtschaftliche Emissionen weniger. Die unmittelbaren Emissionen des Militärs, also aus Kasernen, aus Übungen, Flugübungen, Schifffahrt und so weiter, sind 0,6 bis 1,2% der globalen Emissionen. Aber wenn man jetzt noch die Lieferketten dazu nimmt, also die Rüstungsindustrie und auch viele andere Industrien, ich meine, das Militär hat da braucht ja auch Lebensmittel und Bekleidung und alles Mögliche, ja, dann kommt man auf 3,3-7%. Also wenn man jetzt da den Mittelwert nimmt, kann man davon ausgehen, dass es 5,5% der globalen Emissionen sind. Also wenn die Militärs der Welt ein Land wären, dann wären sie auf dem vierten Platz, also der viertgrößte Emittent.
Wow, das ist sehr viel. Und wenn wir das zum Beispiel mit dem Flugverkehr vergleichen?
Der Flugverkehr wird geschätzt auf 3-5% der globalen Emissionen. Das ist auch nicht wenig. Aber das Militär hat anscheinend noch höhere Emissionen.
Und wird bei dieser Emissionsermittlung zum Beispiel auch die Verwendung der Waffen vor Ort einberechnet?
Das sind jetzt nur die laufenden Kosten sozusagen, also ohne Kriegshandlungen, ohne Kampfhandlungen.
Ah, die sozusagen davor eigentlich schon mal die Emissionen sind und die danach kommen noch dazu.
Genau. Okay. Also Kriegshandlungen verursachen dann natürlich Emissionen auch in gigantischem Ausmaß. Aber nachdem, es ist praktisch immer Krieg, aber nachdem manchmal große, manchmal kleine Kriege sind, kann man das also jetzt nicht in den sozusagen in den durchschnittlichen Ausstoß ein.
Das Militär braucht ja auch sehr viele Ressourcen. Wie schaut es denn damit aus? Wie kann überhaupt ermittelt werden, wie viele Ressourcen ein Militär verbraucht? Wie ist so etwas möglich?
Ja, das ist gar nicht so leicht, weil das ja keiner unmittelbaren Meldepflicht unterliegt jetzt für das UN-Klimaabkommen. Das heißt, die Forscher müssen sehr viele verschiedene Quellen heranziehen. Es gibt einzelne Analysen, zum Beispiel Thales, einer der größten Rüstungskonzerne, von dem sind Daten erhältlich. Und die kann man dann umlegen auf andere Rüstungskonzerne, die keine Daten veröffentlichen. Für den Ölverbrauch des US-Militärs hat zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin Nita Crawford, die als Quelle das Energieministerium, die Veröffentlichung des Energieministeriums verwenden können, weil das Militär selber also seine Daten auch nicht veröffentlicht, und daraus dann eben herausfiltern, was da fürs Militär anzurechnen ist. Also es ist ganz schwierig, weil beim Kyoto-Abkommen auf Betreiben der USA militärische Emissionen überhaupt ausgenommen worden sind von der Berichtspflicht. Seit dem Pariser Abkommen müssen sie schon einbezogen werden in die Berichte der Länder. Allerdings werden sie versteckt, also allgemein Luftverkehr, Schiffsverkehr und so weiter. Das wird dann nicht extra ausgewiesen, das ist militärisch. Und das müssen die WissenschaftlerInnen halt in detektivischer Arbeit herausfinden.
Sie haben ja das Pariser Klimaabkommen erwähnt. Wie schaut es bei den letzten Klimakonferenzen aus? Wurde da überhaupt darüber diskutiert oder wurde das auch in die Berichte hineingenommen?
Praktisch zum ersten Mal bei der COP28, also bei der letzten, wurde das überhaupt mal thematisiert. Es haben WissenschaftlerInnen eben auch Vorschläge gemacht für eine Berichtspflicht, was da alles reinkommen sollte, wie das aufgebaut werden sollte und so weiter. Aber es wurden keine Beschlüsse gefasst in der Hinsicht.
Und gibt es irgendein Land oder, falls es eins gibt, welches, in dem es Pflicht ist, dass das Militär sozusagen Berichte abgeben muss, wie viel es verbraucht? Gibt es da irgendwo eine Regelung?
Ja, Deutschland ist da recht offen. Also vom deutschen Militär bekommt man eigentlich die wichtigsten Daten.
Und wenn wir jetzt auch beim Ressourcenverbrauch sind, falls ein Militär das offenlegt, wird dann auch sozusagen der Wiederaufbau zum Beispiel in den Städten einbezogen? Oder ist es wieder nur was davor für die Herstellung und das alles benötigt wird?
Ja, das wird wenn man also die Folgen eines konkreten Krieges berechnet, dann wird auch der Wiederaufbau einbezogen. Und der macht praktisch immer den größten Teil aus. Also die Zerstörungen wiederherzustellen, das verursacht viel mehr Emissionen als die unmittelbaren Kriegshandlungen.
Und was ist noch sehr zerstörend für die Umwelt nach dem Wiederaufbau, Ihrer Meinung nach?
Naja, vor dem Wiederaufbau, also wenn es wirklich mal zum Wiederaufbau kommt, was ja dann auch immer fraglich ist, ja, wie es, also Gaza kann seinen Wiederaufbau nicht selber finanzieren oder auch Syrien nicht, ja. Und die Ukraine wird auch Hilfe brauchen. Also inwieweit der Wiederaufbau überhaupt in absehbarer Zeit möglich ist, also das ist schon fraglich, nicht? Aber ja, es gibt ganz viele Beiträge zur Umweltzerstörung. Also im Zweiten Golfkrieg zum Beispiel haben in Kuwait die Ölfelder gebrannt. Das hat für dieses Jahr 2% der weltweiten CO2-Emissionen verursacht. Ja. Und der Russ ist bis in die tibetischen Gletscher gelangt, hat diese Eisflächen verschmutzt, die sind dadurch dunkler geworden und haben also mehr Sonnenenergie aufgenommen, was also zum Schmelzen dieser Gletscher beiträgt. Ja. Die Vegetation ist oft direkt ein Angriffsziel. Ja. Verrottende Biomasse setzt dann wieder CO2 ein. Während dem Vietnamkrieg hat die US-Armee Agent Orange auf die Wälder gesprüht, um den Vietcong die Deckung zu nehmen.
Agent Orange diente
dazu, die Bäume zu entlauben, um den Kämpfern die Deckung zu nehmen, die sich halt im Wald versteckt haben. Nicht? Und dabei sind 14-44% der Wälder von Vietnam zerstört worden. Ja? Also die Schätzungen sind auch sehr schwierig.
Und konnten Ihrer Meinung nach die Länder etwas daraus lernen oder hat sich da etwas verändert, dass bestimmte Sachen verboten wurden? Zum Beispiel, ist Agent Orange heute verboten?
Verboten ist viel. Also das heißt nur nicht, dass sich die kriegführenden Parteien dann an solche Verbote halten. Nicht? Also da gibt es Verbote bezüglich Landminen und so weiter. Aber die Schauplätze, die Kriegsschauplätze sind vermint. Verminungen werden ein Riesenproblem sein in der Ukraine. Sind es jetzt schon? Es gibt noch weitere Beiträge zur Umweltschädigung. Zum Beispiel, wenn Infrastrukturen zerstört werden, dann greifen die Menschen oft zu minderwertigen schädlichen Brennstoffen wie Holz oder Holzkohle. Ne? Oder In Nordostsyrien, da ist die Ölindustrie zerstört worden und dort wird jetzt mit sehr primitiven Mitteln Erdöl zu Benzin und Diesel verarbeitet und das verursacht also eine enorme Luftverschmutzung und natürlich enorme Emissionen. Aber sie haben keine Möglichkeit, auf andere Weise diese Treibstoffe zu produzieren. Oder wenn durch Fluchtbewegungen landwirtschaftliche Gebiete aufgegeben werden, ja, dann führt das auch wieder zu Emissionen durch Bodendegradation oder es wird das Konzept verbrannte Erde angewendet. Also sagt schon die Bezeichnung, dass es hier Emissionen geben muss, ja, oder überhaupt Waldbrände, Landschaft, die durch Bombardierungen verursacht wurden. Ja. Erzeugen Emissionen. Also.
Und wie wird sich das alles auf den Klimawandel auswirken?
Naja, jede zusätzliche Tonne CO2-Äquivalent über dem Wert von 2020 verursacht bis zur Jahrhundertwende 223 zusätzliche Tote. Das heißt, in der Ukraine zum Beispiel, ja, sind in den ersten 7 Monaten, das war also die erste Erhebung über Umweltschäden, ja, da sind 9.700 Zivilistinnen getötet worden. Wie viele Soldaten, das weiß man nicht. Aber fast doppelt so viele, nämlich 18.000 Menschen, werden in diesem Jahrhundert noch an den Folgen dieser ersten 7 Monate Krieg sterben. Diese zusätzlichen Emissionen durch den Krieg in der Ukraine durch die ersten 7 Monate sind ähnlich hoch wie die von ganz Österreich in 7 Monaten. Ja. Inzwischen, damals, also nach den ersten 7 Monaten, wurde der Ausstoß auf 82,8 Millionen CO2-Äquivalent geschätzt. Inzwischen sind es 150 Millionen. Ne?
Das sind eine enorme Menge. Dann sprechen die Länder davon, dass sie klimaneutral werden wollen. Wie kann denn so etwas überhaupt noch möglich sein?
Ja, es gibt natürlich Bemühungen, das Militär auch zu dekarbonisieren. Das hat aber seine Grenzen. Die Militärs streben damit vor allem eine eben Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen an, um ihre militärische Schlagkraft zu erhöhen. Ja, wenn man einen Stützpunkt in Afghanistan hat und man muss dort Treibstoff hinbringen, ja, das ist ein Ziel gewesen für die, die sind immer wieder angegriffen worden, diese Treibstofftransporte, nicht? Wenn man dann diesen Stützpunkt mit Solarenergie betreibt, dann erspart man sich das, nicht? Also das hat dann auch einen militärischen Vorteil. Ja? Aber insgesamt macht das bis jetzt ungefähr 1% des gesamten Energieverbrauchs aus, weil das elektrische Flugzeug und der elektrische Panzer bis jetzt noch nicht da sind. Ja? Außerdem wünschen wir uns das ja gar nicht. Ja? Also möglicherweise werden Panzer bald mit Wasserstoff betrieben, ja? Was dann natürlich umweltfreundlicher ist, aber das, was sie zerstören, ist, das bleibt dasselbe, nicht?
Natürlich, aber gibt es da also wirklich schon Entwicklungen in Richtung sozusagen unter Anführungszeichen umweltfreundlicheren Methoden vom Militär? Also entwickeln die selbst das oder wird es von den Ländern vor allem unterstützt und finanziert?
Ja, die Länder unterstützen das schon. Das hat ja auch einen Propagandawert, ja. Die US-amerikanische Armee wird grüner, aber wie gesagt, das sind nur so Tropfen auf den heißen Stein. Also man kann das eigentlich vergessen. Also was wirklich Emissionen einsparen wird, ja, jeder Panzer weniger spart Emissionen ein, jedes Flugzeug weniger spart Emissionen ein. Ja. Also die wirkliche Lösung ist Abrüstung.
Ja. Ja. Bei Elektroautos und allen möglichen Autoherstellern gibt es ja, sagen wir, Entwicklungen, dass zum Beispiel sozusagen umweltfreundlichere Autos oder es gibt ja auch Bestimmungen für Autos, aber Bestimmungen, da wird das Militär ja oft ausgenommen davon.
Ja, ja, also es gibt natürlich auch für Verbrenner Bestimmungen über den höchst zulässigen Abgaswerte und so weiter, aber für Panzer gibt es das nicht.
Ja, und die Umweltzerstörung und Bedrohung für Menschen und Tiere sind ja trotzdem enorm. Wie kann denn festgelegt werden, wer die Verantwortung trägt oder gibt es überhaupt die Möglichkeit dafür, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen?
Naja, Putin ist vor dem Internationalen Strafgerichtshof angezeigt wegen Kriegsverbrechen. Wegen möglicher Kriegsverbrechen. Und zwar geht es da hauptsächlich um die Entführung ukrainischer Kinder nach Russland. Ne? Es könnte eine Anklage wegen Ökozid dazukommen. Ja? Wie weit es dann wirklich möglich ist, also real ihn zur Verantwortung zu ziehen, das lässt sich schwer sagen. Das hängt auch vom Ausgang dieses Krieges ab. Und wie weit er seine Macht durch den Krieg erhalten oder sogar festigen kann. Und derzeit ist also ein Zugriff auf Putin real nicht möglich. Aber im Prinzip besteht diese Möglichkeit.
Und gab es in der Vergangenheit schon mal Anklagen wegen sozusagen Ökoziden oder wäre das etwas Neues?
Das ist etwas ziemlich Neues. Also dieser Tatbestand ist sehr neu.
Was sehr auffällig ist, dass insgesamt über den Zusammenhang zwischen Krieg und Klimawandel und auch die Auswirkungen auf die Umwelt sehr wenig berichtet wird. Natürlich ist es auch wichtig, einen Fokus auf die Menschen, die dort leben, zu legen. Aber wie könnte trotzdem diesem Thema, das ja enorme Auswirkungen auf die Umwelt hat, mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden?
Ja, das hat sich schon ein bisschen geändert jetzt durch die letzten Studien von britischen und US-amerikanischen Wissenschaftlern. Der Name Stuart Parkinson zum Beispiel steht dafür. Dadurch, die bemühen sich auch sehr, das in die Medien zu bringen. Und auch die Studie über den Ukraine-Krieg von Leonard de Klerk hat ein ziemlich hohes Medienecho bekommen. Also das ändert sich jetzt. Und vor allem natürlich dadurch, dass diese Kriege ja die Köpfe in der ganzen Welt beschäftigen. Nicht? Es gab aber auch schon Studien über den Irakkrieg und über den Syrienkrieg und deren Umweltauswirkungen. Ja? Das ist nur damals noch weniger wahrgenommen werden, aber schon langsam und eben auch dadurch, dass jetzt Wissenschaftlerinnen bei der beim Klimagipfel auftreten und darauf hinweisen, dadurch kommt es auch mehr in die Öffentlichkeit.
Und denken Sie, wird es bei den nächsten Klimakonferenzen weiterhin Thema sein und noch mehr eingebunden werden?
Das ist schwer abzusehen. Mhm. Es werden sich bestimmt viele unterschiedliche Organisationen und Institutionen darum bemühen. Aber was letztlich beschlossen werden wird, das steht in den Sternen. Das ist auch immer überraschend. Auch die Ergebnisse der COP28 waren eigentlich zum Teil überraschend.
Ja, das stimmt. Also ich kann mich erinnern, ich habe es ein bisschen mitverfolgt und es war ja lange nicht klar, was wirklich dann beschlossen wird. Kommen wir noch zu den Rohstoffen, denn es gibt ja immer wieder Krieg wegen Rohstoffen. Und wie viel Mitverantwortung tragen wir alle oder können wir alle tragen, wenn wir Gegenstände verwenden, in denen Rohstoffe oder zum Beispiel seltene Erden verbaut sind und wegen uns sozusagen indirekt Kriege entstehen?
Das ist ganz schwierig, weil diese kritischen Rohstoffe praktisch überall drin sind. Ja? In jeder Waschmaschine. Ja? Also in einer neuen, also meiner 25 Jahre alten Waschmaschine noch nicht. Ja? Aber in jedem Auto, egal ob elektrisch oder Verbrenner, ja, sind elektronische Bauteile, die das Ganze steuern. Ja? Alles, unsere Kommunikation heute, ja, ist ohne das nicht möglich. Also als Einzelner kann man da wirklich sehr wenig tun. Ja. Was man als Einzelner tun kann, ist zum Beispiel kein Elektroauto kaufen, wenn man auf den Verbrenner verzichtet. Ja. Es gibt sozusagen, es gibt diesen Irrglauben, ja, dass wir unseren Energieverbrauch beibehalten können, wenn wir nur auf Erneuerbare umstellen. Ja. Aber das ist eben ein Irrtum, denn das braucht so viele dieser sogenannten kritischen Rohstoffe, aber auch klassische Rohstoffe wie Aluminium oder Kupfer. Man muss sich nur an die ganzen elektrischen Leitungen denken, die notwendig werden, Überlandleitungen oder die Leitungen von Offshore-Windparks aufs Land hin. Nicht? Da müssen wir eigentlich kollektiv, müssen wir gemeinsam Anstrengungen setzen, um den Energieverbrauch insgesamt zu senken. Ja? Es gibt auch jetzt schon Konflikte um Lithium zum Beispiel, aber das hat jetzt nicht die Ausmaße wie die Konflikte um Öl bis jetzt. Ja, aber wenn sich natürlich der Bedarf durch die Umstellung auf Erneuerbare steigert, dann wird das wirklich ein Problem werden. Ja. Aber Kriege werden auch nicht nur um Rohstoffe geführt. Ja. Das ist immer sehr komplex. Ne? Also die Hamas zum Beispiel, die braucht den Krieg einfach, um ihre Führungsrolle zu stärken unter den Palästinensern und Palästinenserinnen. Der Netanyahu braucht den Krieg auch, um das Volk hinter sich zu schauen, weil sein Thron ja schon lange wackelt. Ja. Aber es geht generell auch darum, für Israel die Palästinenser weiter als billige Arbeitskräfte ausbeuten zu können. Also das kommt zusammen. Ja. Wenn die Möglichkeit bekommen, einen in einem eigenen Staat eine unabhängige, eine eigene Wirtschaft aufzubauen, dann werden die natürlich in diesem unabhängigen Palästina arbeiten und nicht nach Israel gehen zum Arbeiten. Nicht? Der Putin hat wahrscheinlich wirklich so Träume, die einzige russische Größe wiederherzustellen. Ja? Aber hinter ihm stehen die Oligarchen, ja, die den wirtschaftlichen Einfluss Russlands auf Osteuropa, auf die baltischen Staaten und so weiter wiederherstellen wollen. Ja? Also da geht es um Märkte, geht es darum, nicht so sehr darum, wem was wegzunehmen, also sein Öl oder sein Lithium oder sein Wasser, sondern es geht darum, wer darf denen was verkaufen. Ja? Das war auch der Erste und Zweite Weltkrieg, sind um Märkte geführt worden. Ja? Der Stresemann hat sich ausgerechnet, ja, dass Deutschland einen Markt von 150 Millionen braucht, einen Binnenmarkt, ja, um in Größenordnungen zu produzieren, wo es auf dem Weltmarkt mit den USA konkurrieren kann. Nicht? Also die Kriegsziele sind immer sehr komplex.
Ja, auf jeden Fall. Aber was wäre denn dann eine Lösung auf politischer Ebene? Ist natürlich sehr kompliziert, aber gibt es da eine Möglichkeit, eine Gesamtlösung oder vielleicht individuelle einzelne Lösungen zu finden?
Naja, das liegt meiner Meinung nach an den gesellschaftlichen Strukturen. Ja? Also wenn wir die derzeitigen Strukturen, ja, einer auf Konkurrenz basierenden Marktwirtschaft, die eine Wachstumswirtschaft ist, wird es immer wieder zu Konflikten kommen. Ja? Weil wenn eine Wirtschaft wächst, stößt sie an die Grenzen des Nachbarn. Ja? Und insgesamt stoßen wir natürlich, und das wissen wir ja, auf die Grenzen des Planeten. Nicht? Aber was wirklich solche Kriege verhindern kann, meiner Meinung nach, ist, wenn es einer Gesellschaft gelingt, auf eine nicht wachsende Wirtschaft, auf eine Postwachstumsgesellschaft sich umzustellen. Ja? Wenn ich einfach nur das produziere, was wirklich die Bedürfnisse der Menschen sind, ja? Und nicht, was die Bedürfnisse der Wirtschaft sind. Ja? Die Bedürfnisse der Wirtschaft, etwas zu verkaufen, sind immer größer. Man schätzt das also je nach Sparte bis zu 20% zu viel produziert werden jedes Jahr. Ja, was eigentlich niemand braucht, ja, was dann auch auf den Halden landet wieder. Ja. Aber jeder produziert so viel in der Hoffnung, dass sein Zeug verkauft wird und nicht das von der Konkurrenz. Nicht? Also die Lösung ist, Kriege zu verhindern, und Kriege wirklich zu verhindern, das erfordert wirklich einen Umbau des gesamten Gesellschaftssystems. Kriege brechen nicht aus normalerweise, weil die Russen die Ukrainer hassen, ja, oder weil die Deutschen und Franzosen einander hassen. Ja. Kriege brechen aus, wenn es im Interesse der jeweils Herrschenden ist, ja, die Entscheidungen treffen. Ich war mal in Korea auf einer Tagung für Kinderliteratur, also friedensstiftende Kinderliteratur. Ja? Und einer der anwesenden Autoren hat gesagt, ja, Menschen, die miteinander musizieren, die werden doch keinen Krieg führen. Aber das ist Unsinn, weil es immer wieder passiert ist. Ja? Denken Sie nur an die Verbrüderungen im Ersten Weltkrieg, ja, zu Weihnachten, sind die Soldaten über den Schützengraben gegangen, haben den Feinden die Hand geschüttelt, weil sie haben ja persönlich nichts gehabt gegen die Franzosen oder die Franzosen gegen die Deutschen. Ja? Die meisten Russen haben auch nichts gegen die Ukrainer. Ja? Und die meisten Ukrainer haben, naja, jetzt haben sie was gegen die Russen. Ja? Ja? Aber das sind nicht die Ursachen für Kriege, und deswegen ist es meiner Meinung nach nicht richtig zu sagen, ja, wenn alle sozusagen friedliebend sind, wenn alle Menschen friedliebend sind, dann werden Kriege verhindert. Ja? Weil es genügt in Wirklichkeit, dass ganz wenige Menschen nicht friedliebend sind, ja? Um einen Krieg hervorzubringen. Ja? Und dann, ja, dann ziehen die Menschen in den Krieg, und zwar, weil sie den Feind fürchten, den künstlich geschaffenen Feind. Ja? Aber das, was auf beiden Seiten dann die Bevölkerung hinter den Anführern versammelt, ist der Feind. Also ist es eigentlich sehr leicht, relativ leicht, ja, für die herrschenden Gruppen, die Menschen dazu zu bewegen, in den Krieg zu ziehen. Ja? Weil man ihnen sagt, ja, wenn ihr das nicht tut, dann kommen die und nehmen euch alles weg und so weiter und so weiter. Ne? In Österreich treten sehr viele Menschen für die Neutralität ein. Ich glaube ungefähr 75% oder so oder noch mehr. Ja? Natürlich wollen die keinen Krieg. Ja? Aber wenn es dann Leute gibt, die sagen, naja, um uns zu verteidigen, müssen wir der NATO beitreten und so weiter und so weiter, ja, dann kann das eine große Überzeugungskraft entwickeln. Ja? Und das wird ja schon diskutiert. Ja? Und wenn jetzt, sagen wir, angenommen, Russland kommt jetzt, erobert die Ukraine und kommt jetzt unseren Grenzen näher, ja, dann wird es mit dem Willen zur Neutralität ganz anders aussehen. Es geht wirklich darum, diese Wachstumsgesellschaft zu ändern in eine suffiziente Gesellschaft, in eine Gesellschaft, die mit dem auskommt, was da ist.
Ja, Sie haben ja auch verschiedene Bücher geschrieben und also auch über Frieden und Krieg.
Mhm.
Ja.
Ja, ja, ich habe ein Kinderbuch herausgegeben mit Geschichten über Frieden und Krieg. Und zwar auch, das war 2000, hat die UNESCO so das Jahrzehnt der Kultur des Friedens ausgerufen. Nicht? Und da sind so einige Bücher entstanden. Ja? Und da ging es immer um Streit zwischen Geschwistern, ja? Oder Konflikte zwischen Straßenbanden, ja, oder Konflikte in der Schule zwischen Klassen und so weiter. Ja. Aber so funktionieren Kriege nicht. Ja, wie ich vorher gesagt habe, ja, es gibt, ja, man streitet mit den Geschwistern, weil man sich halt gerade nicht versteht oder so, aber Kriege funktionieren eben ganz anders. Und da habe ich versucht, so ein paar Aspekte verständlich für Kinder und Jugendliche darzustellen. Da gibt es auch eine Website dazu, wo noch viel mehr Texte drauf sind als in diesem Buch. Ja, die heißt Der seltsame Krieg. Oder die heißt friedenskultur.net.
Der friedenskultur.net, okay. Für Kinder ist, glaube ich, diese ganze Thematik oft schwierig zu erfassen. Ja, auch damit umzugehen. Oder wie viel kann ein Kind davon jetzt schon verstehen, ist auch immer die Frage.
Ja, das ist schwierig und vor allem, weil halt immer die Tendenz besteht, ja, für eine Seite Partei zu ergreifen. Ne? Also es gibt Leute, die stehen auf der Seite von Israel, es gibt Leute, die stehen auf der Seite von Hamas. Es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die auf der Seite der Palästinenser stehen und nicht der Hamas. Mhm. Ja, aber dieses Denken, ja, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, ja, das ist halt sehr stark, ja, und das führt ja zum, auch jetzt nicht bei uns unbedingt, aber an den amerikanischen Universitäten zum Beispiel zu heftigen Konflikten, ja, zwischen Unterstützern der Palästinenser, die zum Teil eben auch die Hamas unterstützen und Unterstützern Israels, nicht? Also man denkt nicht drüber nach, was passiert da eigentlich, sondern man sagt, die sind mir sympathisch, das sind meine Leute, ja, die muss ich jetzt unterstützen. Für die muss ich jetzt irgendwie eintreten. Ja. Und das trägt sich natürlich auch auf die Kinder, bis zu den Kindern fort. Und Lehrer und Lehrerinnen haben es oft sehr schwer, weil sie es selber nicht verstehen. Weil sie auch nur gelernt haben in Geschichte, ja, da war der Deutsch-Französische Krieg und dann hat der Erste Weltkrieg begonnen und dann hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Ja. Sie haben auch nur die Jahreszahlen gelernt. Ja? Und kaum die inneren Ursachen, die jeweils zu einem Krieg geführt haben.
Ihr habt gehört, Interview mit Martin Auer. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit verschiedensten Themen, zum Beispiel mit der Umweltthematik. Letizia Orso interviewte Herrn Auer in Zusammenhang mit der Frage, wie sich Krieg auf unsere Umwelt und den Klimawandel auswirkt.
Hi, dear listeners.
You're listening to Radio Revolt.
A show in which migrants and asylum seekers deal with a very complex topic of migration.
We are people with international history who come together to gain empowerment throughout doing community radio.
This is 92.6 Radio Helsinki.
Dear listeners, we are back in the studio again.